Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 14. Januar 2025. Die Welt spinnt, aber die Schweiz spinnt eben auch, vor allem die politische Schweiz. Unser Bundesrat möchte ja die Eidgenossenschaft institutionell andocken an die Europäische Union. Das ist, wie wenn man an die Titanic andockt zum Zeitpunkt, als die Kommandobrücke der Titanic schon metertief unter Wasser stand. Ein verrückter Plan, doch ich staune einfach, wie wenig Kritik, wie wenig Widerstand diesem bundesrätlichen Ansinnen von Seiten der Medien, aber auch von Seiten vieler Politiker entgegenbrandet. Mit Ausnahme der SVP sind ja mehr oder weniger alle Parteien im Bundeshaus Feuer und Flamme für diese Selbstunterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Und das peinliche Spektakel ist da immer noch in Erinnerung, als Bundespräsidentin Amherd sich da präsentiert hat, zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in einem gefakten Staatsakt gewissermaßen, gefaked deshalb, weil der Eindruck entstehen konnte, als sei hier bereits ein Staatsvertrag unter Dach und Fach. Man hat sich gratuliert, Meilenstein, historisch, Entschuldigung, in der Schweiz sind nicht die Politiker die Chefs. Und wenn Frau Amherd sagt, die Schweiz habe sich da irgendwie verständigt oder über das Verhandlungsergebnis geeinigt mit der Europäischen Union, dann ist das einfach Etikettenschwindel. Das sind Fake News, meine Damen und Herren, aus der Fake News Fabrik im Bundeshaus. Nicht die Schweiz hat hier etwas ausverhandelt, sondern einfach ein paar Diplomaten und Verwaltungsangestellte. Die Schweiz, das bin ich, das sind wir, das sind die Bürger, das ist der Souverän. Aber in der Vorstellungswelt dieser Apparatschiks und Politiker kommt der Souverän offensichtlich gar nicht mehr vor. Und das ist natürlich auch der Hintergrund, warum die SVP im Rahmen ihrer Bad Horn-Tagung am letzten Wochenende eine Rücktrittsforderung an die Adresse der Bundespräsidentin AD, der früheren bis zum Ende des letzten Jahres Bundespräsidentin gewesenen Viola Amherd, gerichtet hat. Und das wiederum löst jetzt in den so anstands- und stilbewussten Zeitungsredaktionen, vor allem bei den Stilschiedsrichtern da und Naserümpfern der Neuen Zürcher Zeitung, Protest aus, eben ein Naserümpfen, ein pikiertes, stilkritisches, ja, kleines Konzert da der Schelte. Man geht jetzt also auf diese SVP los. Wenn Sie mich fragen, ist diese Rücktrittsforderung absolut berechtigt und für eine Partei, die sich ja auch als Oppositionspartei sieht, ist das wichtig und offensichtlich löst das ja auch eine Diskussion aus. Aber wir müssen uns ja wirklich die Frage stellen, was sind denn das für Politiker in Bern, die auf diese Art und Weise unsere Schweiz ins Ausland verscherbeln möchten. Und Frau Amherd, da ist ja das Sündenregister sehr lang zustande gebracht, hat sie eigentlich nichts. Ich kann mich nur erinnern, sie wollte am Anfang, glaube ich, die Uniformen da gendergerecht anpassen. Man hat auch über die richtige Unterwäsche für weibliche und männliche Armeeangehörige gesprochen. Aber was hat sie jetzt eigentlich zustande gebracht? Außer, dass sie sich der NATO um den Hals geworfen hat und der Europäischen Union. Jetzt kann man immer argumentieren, eine Rücktrittsforderung, was soll das bringen? Und wenn einer zurücktritt, kommt vielleicht ein noch schlechterer dann als Ersatz. Aber hier diese, ja, dieses geschmäcklerische Hochheben da der Augenbraue, das wirkt etwas kleinkariert und meines Erachtens ist es mehr als berechtigt, die Frage aufzuwerfen, ob diese Viola Amherd hier ihrem Amt gewachsen ist. Ist Herbert Kickl eine Gefahr für Österreichs Sicherheit? Mit der FPÖ kämen EU-Gegner und Putin-Freunde an die Macht. Wer Putin-Freund sagt, der will betrügen. Das ist eine Lügnerei, wie da Politikern und Parteien unterstellt wird. Sie würden da Liebedienerei betrieben. Ausgerechnet von denen, die die größte Liebedienerei zu Zelensky, zu Biden und so weiter veranstaltet haben. Das ist die unerträgliche, selbstgerechte Arroganz der Journalisten. Und das sage ich als Journalist, der stolz auf seinen Beruf ist. Und ich mache diesen Job gerne, aber ich finde einfach dieses Hochwohl, gespreizte, sich selbst da aufblustern, dieser Moralismus, der da immer wieder durchdringt, zwischen und in den Zeilen, das verleidet einem manchmal die Freude an diesem Beruf, beziehungsweise nicht die Freude an diesem Beruf, aber die Freude an vielleicht bestimmten Exponenten dieses Berufs. Wobei, man muss fairerweise anfügen, es gäbe vielleicht dem einen oder anderen Journalisten auch so, wenn er meine Sendung anschaut, das löst ja auch nicht nur eitel Freude aus. Dann, auch interessant, in den Schweizer Medien löst das also etwas aus, dass die AfD in Deutschland jetzt die Remigration fordert. Das hat ja in England zu regelrechten Fake-News-Kaskaden geführt. Gesehen in der Financial Times, die AfD fordere Massendeportationen aus der Bundesrepublik, also quasi wie die Züge da vor 80, 90 Jahren. Das sind völlig abwegige und verzerrte Vorstellungen. Es geht ja hier immer darum, die illegal sich in einem Land aufhaltenden endlich auszuschaffen. Haben wir in der Schweiz ja auch. Zum Teil werden wir daran gehindert von der Europäischen Union. Aber es wird politisch in diese Richtung laufen. Also das sehen wir jetzt in Deutschland, wo auch eine CDU sich diese Forderung, jetzt nicht gerade diese, aber andere Forderungen zu eigen macht. Und in der Schweiz haben wir auch einen Asyl-, einen Zuwanderungsnotstand. Kürzlich hat die oberste Gemeindevertreterin der Schweiz Alarm geschlagen. Kommt dann noch drauf, im Kanton Aargau haben sie auch so eine Art Asylnotstand verlängert. Man muss hier einfach mal ehrlich auf die Realität schauen und aufhören mit diesem politisch korrekten, egozentrischen, aufs Image und Nebensächlichkeit bedachten Gerede, das leider in den öffentlichen Foren, da in den Medien und so weiter, auch in der Politik noch allzu sehr zelebriert wird. Ueli Maurer sieht Deutschland auf dem Weg in eine Diktatur. Viola Amherd soll abtreten. Die SVP startet überdreht ins neue Jahr. Auch dies noch ein Befund aus der NZZ. Nein, das ist doch nicht überdreht. Der Beitrag übrigens von Ueli Maurer in der Neuen Zürcher Zeitung, unser früherer Bundespräsident und Finanzminister, sehr bedenkenswert. Er sagt, tatsächlich schlittern da einige Länder in Europa, nicht zuletzt Deutschland, in so eine Art quasi totalitäre Zwielichtzone, die driften da weg und da muss man mit verschärfter Wachsamkeit draufblicken. Und das ist eine gefährliche Entwicklung und auch vor diesem Hintergrund sollte die Schweiz aufpassen. Wir dürfen uns auf keinen Fall in diese Soße hineinziehen lassen, meine Damen und Herren. Kanton Aargau, Notlage im Asylbereich verlängert. Seit 2 Jahren gilt im Kanton Aargau eine Notlage bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Diese hat der Kanton nun verlängert. Das sind Nachrichten, die uns aufwecken müssen, die uns aufrütteln sollten. Wir haben hier eine Misere, wir haben auch Kriminalitätsprobleme, wir haben vielleicht nicht diese drastischen Beispiele, wie sie in Deutschland die Schlagzeilen beherrschen, aber es geht doch bei uns in die genau gleiche fatale Richtung. Dann der Puck-Bericht, also der Bericht einer parlamentarischen Untersuchungskommission zum CS-Debakel, gilt als Beweismittel. Der Schweizerische Anlegerschutzverein SASV fühlt sich von der CS-Puck in der Klage gegen den Kaufpreis bei der Übernahme durch die UBS bestätigt. Die klagen also dagegen, dass die UBS viel zu billig an diese CS gekommen sei. Und auch ein kleines Kursfeuerwerk danach dieser Übernahme scheint diese Befürchtungen zu bestätigen. Ich möchte einfach davor warnen, hier allzu entflammten Herzens auf dieses Thema zu blicken, denn die UBS, die hat natürlich auch gigantische Kosten sich aufgehalst, jetzt mit dieser CS-Übernahme übrigens auch gigantische Risiken, die auch bewältigt werden müssen. Es gibt immer noch die Möglichkeit von Sammelklagen, das steht alles im Raum. Die Politik hat jetzt etwas auf Teflon geschaltet, man möchte plötzlich nichts mehr mit den Banken zu tun haben. Und was mir nicht gefällt in dieser ganzen Diskussion, bei aller berechtigten Klage über Missstände in der schweizerischen Finanzindustrie, Ich bin ein bedingungsloser Verfechter und Anhänger der schweizerischen Finanzindustrie. Ich bin ein Bankenpatriot, meine Damen und Herren, und ich stehe dazu. Und ich finde, unsere Banken, unsere Bankiers, unsere Bankangestellten verdienen eine Lobby, auch in der Politik und in den Medien, und die haben sie nicht. Natürlich ist das ihnen auch selber zuzuschreiben. Sie haben viel Vertrauenskapital verbrannt in den letzten Jahren, mag ja sein, aber wer ist denn so unfehlbar, dass wenn er selber in den Spiegel schaut, er da sozusagen ein lupenrein, intaktes, blütenreines Individuum erblickt? Hören wir doch auf mit dieser Selbstgerechtigkeit. Und in der Schweiz müssen wir Danke sagen, dass wir so große Banken haben, dass wir große Finanzinstitute haben. Das ist ja auch Ausdruck des Vertrauens in unser Land. Natürlich gibt es da Fragen, wie groß kann ein UBS sein? Hat man die Risiken regulatorisch im Griff? Kann es passieren, wenn die sich dann wieder einmal überlupfen in Asien oder in Amerika, dass dann das Schweizer Geschäft auch verbrannt wird, too big to fail und so weiter? Das sind alles berechtigte Diskussionen, verstehen Sie mich recht, und ich will auch nicht real existierende Bankmanager im Globo sozusagen von aller Verantwortung freisprechen, im Gegenteil. Aber ich finde, wir brauchen mehr Patriotismus für die Finanzindustrie in der Schweiz. Wir brauchen mehr fundierte Begeisterung, weil das eben auch berechtigt ist. Wir dürfen Danke sagen, dass wir solche, und die meisten sind ja toll gemanagt, gut gemacht, gut geführt, sonst hätten sie ja niemals diesen Erfolg gehabt. Und die Schlagzeilen, die auch fürchterlichen Meldungen aus der Finanzkrise etc., die verstellen etwas den Blick auf die Realitäten in diesem Bereich. Also ich bin da ein wirklich unbedingter, hundertprozentiger Verfechter unserer Finanzindustrie, und ich finde es eigentlich beschämend, dass in der Politik niemand den Mut hat, hier einmal den Mund aufzumachen und etwas Positives zu sagen. Zu sagen zum Beispiel, eine UBS, die zahlt ja Milliarden von Steuern. Das sind massive Beiträge. Sie finanzieren die Schweizer Wirtschaft. Sie bilden Leute aus, die dann im ganzen Finanzsektor arbeiten. Sie sind vernetzt und verbunden mit der in den Feinkapillaren unserer Wirtschaft. Das nimmt man anscheinend alles für selbstverständlich. Die Schweizer Banken sind ein Wirtschaftsfaktor erster Güte. Sie sind auch ein Siegel der Vertrauenswürdigkeit unserer Schweiz. So gesehen profitieren sie natürlich auch vom Ansehen und der Schweiz und von unserer politischen Stabilität, die allerdings von den Politikern in Bern dermaßen ruiniert wird, dass man sich gar nicht fragen möchte, was für Unheil könnten denn diese Politiker anrichten, die ja den Mund immer sehr voll nehmen, auch moralisierend von oben herab, ex cathedra gegen die Bankabzocker und so weiter. Aber ich will mir nicht vorstellen oder ausmalen, was diese Politiker, die sie ja in der Wirtschaft zum Teil gar nicht brauchen können, was die für Schäden, für Verheerungen anrichten würden, wenn sie da stattdessen eine Bank führen würden. Das musste jetzt einfach einmal gesagt sein. Erste RS des Jahres hat begonnen, die Rekrutenschule, ist auch ein Rückgrat der Schweiz. 12.500 Rekruten sind am Montag in die Rekrutenschule eingerückt. 18-wöchige Grundausbildung, meine Damen und Herren, das ist auch eine patriotische Grundausbildung. Und die Schweizer Armee ist nicht nur als Lebensschule, als Führungsschule wichtig, sondern auch als Schule der Schweiz. Denn in der Schweizer Armee haben sich und können sich nach wie vor alle Schweizer, woher sie auch immer kommen, aus welcher Gesellschaftsschicht, können sich begegnen auf Augenhöhe von gleich zu gleich. Das heisst, diese Schweizer Armee ist auch eine Integrationsmaschine der obersten Hubraumklasse. Umso bedauerlicher ist es, dass wir nicht mehr dieses Massenheer haben, wie das früher der Fall war mit den 600.000, 700.000 Soldaten, die da mobilisiert werden konnten. Bitte verzeihen Sie da dieses Gepiepse in meinem iPad. Ich weiß nicht, woran es liegt. Lassen Sie sich davon nicht ablenken. CO2-Ausstoß rückgängig in Europa. Der Ausstoß von Kohlendioxid geht in der Europäischen Union zurück. In der Schweiz ist das wieder ganz massiv passiert. 31% Abnahme in den letzten 10 Jahren. Wunderbar, da können wir uns eine Umwelt- und eine Klimaplakette, eine Greta-Plakette aufs Revers kleben. allein, auch wenn die Schweiz ihren CO2-Ausstoß auf null reduzierte. Sie könnten auch die Schweiz mit einer gigantischen Kettensäge da aus der eurasischen Kontinentalplatte herausfräsen und mit einem Katapult, das es noch nicht gibt, in den Weltall schleudern. Es würde nichts bedeuten, keine messbaren Effekte im weltweiten CO2-Haushalt vom Klima ganz zu schweigen. ÖVP und FPÖ einig beim Sparpaket? Interessant. Wenn Sie wollen, können Sie ja. Die ÖVP und die FPÖ sind sich einig beim Sparen. Sonst hätte ja Österreich ein Insolvenzverfahren der EU hinnehmen müssen. Schweden beteiligt sich an einem NATO-Einsatz, um da die Ostsee-Infrastruktur zu schützen gegen Sabotage. Ich bedauere das, dass die neutralen, zumindest partiell neutralen Schweden jetzt nicht mehr neutral sind. Allerdings gibt es in Skandinavien auch eine Diskussion. Immer mehr Leute fragen sich, warum haben wir die Neutralität aufgegeben? War das wirklich nötig? Vor allem auch die Finnen sagen, sie haben seither einfach mehr Probleme mit den Russen, aber das ist ja ein Nachbar und dieser Nachbar wird bleiben. Selenskyj will Gefangenenaustausch, der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj schlägt einen Austausch von Gefangenen vor, es geht da um Nordkoreaner. Ich will an diesem Punkt einfach nur, ich habe diese Meldung nur deshalb herausgegriffen, um zu zeigen, der Ukraine-Krieg ist dann übrigens noch nicht beendet. Und es ist ja schon unglaublich, noch vor kürzester Zeit haben unsere Medien diesen Krieg also in den aller drastischen Schlagzeilen geschildert und man hat das hingestellt, als gäbe es dort nun also wirklich das Armageddon, die Entscheidungsschlacht zwischen dem Guten und dem Bösen, den biblischen Endkampf zwischen der freien, zivilisierten Welt gegen diese fürchterlichen Barbaren aus der asiatischen Steppe. Und von diesem Existenzkrieg lese ich gar nichts mehr, höre ich gar nichts mehr. Der ist verdampft im Nichts, aus dem er gekommen ist. Und das zeigt Ihnen, diese Berichterstattung zeigt Ihnen einfach diese grandiose Unseriosität in der Behandlung des Themas mit all diesen Moralweltmeistern und sich selbst aufplusternden Pseudo-Experten, die sich einfach zelebriert haben, die diesen Krieg benutzt haben, um ihre eigene angebliche Gutheit und moralisierende Überlegenheit zur Schau zu stellen. Da steckt überhaupt nichts dahinter. Und dass man den Stoff nicht ernst nimmt, zeigen sie daran, dass man jetzt so tut, als sei das alles vorbei. Darum habe ich diese Meldung hier genommen. Das ist übrigens Teletext. In den Zeitungen liest man dazu eigentlich fast nichts mehr. Dann übrigens auch Joe Biden, der US-Präsident, ist immer noch im Amt und er glaubt an eine Waffenruhe in Gaza. Möge sein Glaube erhört werden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Gleich melde ich mich wieder zurück für die internationale Ausgabe. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie da mit dem Rundblick, dem 360-Grad-Blick auf die Nachrichten jenseits der schweizerischen Landesgrenzen. Bis gleich.